Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 3. Dezember 2012 zum Thema Das jüdische Wien, nur im Museum oder eine lebendige Gemeinde. Zu Gast ist Daniel Spera, Direktorin des Jüdischen Museums Wien, ehemalige ORF-Journalistin und ZIP-Moderatorin. Gastgeberin ist Iris Meyer.
Ich freue mich sehr, Sie zahlreich zu begrüßen. Ein herzliches Willkommen, Daniel Spera. Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung sofort gefolgt sind und herzlichen Dank für die unkomplizierte Art und Weise, wie das Ganze passiert ist. Das jüdische Wien ist heute unser Thema. Wir freuen uns auf die Präsentation. Ich möchte kurz zum Ablauf etwas sagen. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde Präsentation. Wir werden dann einen kurzen Film sehen und steigen dann direkt in die Diskussion ein. Die Frau Spera muss heute leider ein bisschen früher weg, das heißt, wir werden auch ein bisschen früher Schluss machen. Wir bitten dafür um Verständnis, schauen aber, dass wir so viele Fragen wie möglich von Ihnen einfach abwickeln können. Im Falle, dass viel, viel überbleibt, müssen wir einfach wieder eine Wiederholung machen. Für die Gäste, die noch nicht bei uns im Kepler Salon waren, Sie hören, wir sind mikrofoniert. Ich gebe der Frau Spera jetzt auch dann gleich das Mikrofon weiter. Wir bitten Sie bei den Fragen später auch auf das Mikrofon zu warten, damit wir Ihre Fragen auch aufgezeichnet haben und nicht nur die Antworten zu hören bekommen, sondern auch die Fragen dann dementsprechend protokolliert sind. Für die, die über unser Programm Bescheid wissen wollen in Zukunft. Sie haben die Möglichkeit, sich einzutragen in den Newsletter oder eben wir schicken auch das Quartalsprogramm per Post aus. Das jüdische Wien, das war uns ein großes Anliegen, dieses Thema hier in den Salon zu bringen. Es ist natürlich für uns auch ein Glück gewesen, dass Sie seit 2010 diesen Posten übernommen haben. Es war ein anspruchsvoller Weg, den Sie bis jetzt schon gegangen sind. Wir werden viel darüber hören. Sie sind in Wien geboren und schon sehr, sehr bald auch in den ORF eingestiegen. In verschiedensten Rollen, aber kennen tun wir Sie natürlich als Anchorwoman im ZIP-Studio. Das habe ich auch schon gesagt, das generiert eine gewisse Nähe zu Ihnen als Person. Deshalb habe ich mich ja schon sehr gefreut, Sie jetzt auch wirklich direkt zu treffen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Willkommen, Daniel Spera.
Ja, erst einmal guten Abend von mir. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich bedanke mich von meiner Seite für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute ein bisschen Einblicke in die jüdische Geschichte, ins jüdische Museum und wenn Sie es erlauben, auch ein bisschen in meine persönliche, Klammer auf, jüdische, Klammer zu, Geschichte geben darf. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, ich würde gerne auch einiges illustrieren und ich hoffe, Sie haben alle die Möglichkeit, ein bisschen zu sehen. Die Geschichte der Juden in Österreich ist keine kontinuierliche. Sie zeigt eine Vergangenheit mit vielen Einschnitten und Brüchen, so wie die Geschichte der Juden insgesamt eine Geschichte mit vielen Brüchen ist. Eine Geschichte, die unterbrochen ist von Verfolgungen, durch Vertreibungen, durch Morde und natürlich das Schlimmste, die Shoah, ist uns Juden und auch, aber auch Nicht-Juden immer im Bewusstsein und wird es auch sein. Dass es den Juden immer wieder gelungen ist, doch weiterzuleben, ihre Tradition weiter zu praktizieren, ihre Religion, das ist etwas, woran wir uns bei jedem Feiertag, bei jedem unserer Feste erinnern. Und das Fest, das jetzt gerade vor der Tür steht, ist Chanukka. Chanukka, das Lichterfest, das wir im Dezember feiern, es findet praktisch zeitgleich, mehr oder weniger ein bisschen verschoben um die Weihnachtszeit statt. Und es erinnert an zwei Wunder, die sich vor 2200 Jahren ereignet haben. Es ist kein biblisches Fest. Viele der jüdischen Feiertage haben ja ihren Ursprung in der Bibel, also im sogenannten Alten Testament. Und das Lichterfest Chanukka erinnert an einen Sieg einer kleinen Gruppe von Juden, der Makkabäer, über die Seleukiden, die griechisch-syrischen Herrscher. Da haben wir Chanukka-Lichter in der modernen Tradition sozusagen. Vorher haben Sie gesehen, wie die traditionellen Chanukka-Leuchter ausgesehen haben. Aber zurückzukommen auf die Makkabäer. Die Makkabäer wollten sich nicht unterwerfen. Die Seleukiden wollten, dass die Juden ihre Religion abschwören, dass sie auch die heidnischen Traditionen befolgen. Und diese kleine Gruppe der Makkabäer, der ist es gelungen, die Seleukiden zu schlagen. Sie haben den Tempel in Jerusalem wieder einweihen können. Und in einem Tempel, in einer Synagoge gibt es wie in einer Kirche ein ewiges Licht. Das ewige Licht sollte damals, das ist halt mit Öl, es gab natürlich noch keine Kerzen, wir reden von im Jahr 164 vor der allgemeinen Zeitrechnung. Es brauchte Öl und man hat aber im Tempel nur einen ganz kleinen Tropfen Öl gefunden und dieser Tropfen Öl hat wie durch ein Wunder 8 Tage gebrannt und 8 Tage hat man damals gebraucht, um Öl herzustellen. Ja, also das war tatsächlich ein zweifaches Wunder, diese kleine Gruppe an Juden, die dieses große, übermächtige Heer besiegt hat und die kleine Menge an Öl, die also so lang gehalten hat. Daran erinnern wir uns natürlich und in Erinnerung daran zünden wir an 8 Abenden jeweils eine Kerze oder Öllämpchen an. Es ist sehr vergleichbar zu Weihnachten. Man isst sehr schwere Speisen. Man muss nachher dann wieder fasten. Man isst vor allem in Öl gebackenes oder herausgebratenes wie Krapfen, damit man sich erinnert an dieses Ölwunder. Es werden Lieder gesungen, es kommt die ganze Familie zusammen und wir sehen das hier, voriges Jahr war das im Jüdischen Museum, den Oberrabbiner mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen und das war ein sehr, sehr schönes Fest. Das Judentum ist überhaupt eine freudvolle Religion. Über all der Freude dürfen wir natürlich aber nicht uns teilnahmslos und bequem unser Leben verbringen. Man soll sich, und das ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz im Judentum, nie auf seinen Lorbeeren sozusagen ausruhen. Man soll einem immer bewusst sein, dass das Leben niemals stillsteht, dass es ständig in Bewegung ist. Und dieser jüdische Grundsatz, dass das Leben immer in Bewegung ist, dass man sich weiterentwickeln soll, Herausforderungen mit vollem Herzen annehmen soll, war eigentlich für mich der Auslöser, auch mein Berufsleben zu verändern. Und ich bin in den letzten 2,5 Jahren sehr, sehr oft gefragt worden, warum bist du eigentlich vom ORF weggegangen? Du hast doch da einen tollen Job gehabt und wieso hast du da diesen großen Wechsel vollzogen? Ja, und das ist etwas, was ich ganz leicht beantworten kann. Das Jüdische Museum Wien ist mir wirklich von Anfang an am Herzen gelegen. Ich habe es immer beobachtet und habe mir immer gedacht, das ist wirklich schade, dass dieses Museum, das im Zentrum von Wien liegt, nicht mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Es gab über viele Jahre fantastische Ausstellungen, aber in Wien kannte kaum jemand das Jüdische Museum und in Berlin zum Beispiel war es ganz klar, jeder, der nach Berlin fährt, schaut sich das Jüdische Museum an und die Berliner, jeder Berliner ist dort gewesen und ich glaube fast jeder Tourist, also es ist wirklich beeindruckend, was dort gelungen ist. Und ich habe mir gedacht, das würde ich gerne ändern und dann wurde ein neuer Direktor gesucht, das habe ich wirklich durch Zufall erfahren und mein Mann hat gesagt, du hast so lange immer kritisiert an diesem Museum, jetzt mach einmal was, jetzt hättest du die Chance. Und er hat mir da so ein bisschen an mir genagt und habe mir gedacht, ja, also ich schaue mir das mal an und war dann, glaube ich, fast jeden Tag im Museum, um das auch ein bisschen sickern zu lassen und habe dann begonnen, eben ein Konzept zu schreiben und ja, war dann schon aber so voll drin, dass ich schon in den ORF gegangen bin, immer im Hinterkopf habend, da gibt es etwas Neues für mich und eine große Herausforderung. Ja, vielleicht zum Jüdischen Museum selbst. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das weiß. Das Jüdische Museum Wien war das erste jüdische Museum der Welt. Es ist 1895 gegründet worden, damals aus den Reihen der jüdischen Gemeinde selbst, von Künstlern, von Ärzten, von Wissenschaftlern, die einen Platz des Diskurses haben wollten, aber auch Judaiker sammeln wollten, einen Austausch mit nichtjüdischen Intellektuellen pflegen wollten. Und so ist dieses Museum entstanden. Und es wurden auch im Laufe der Jahre fast 8000 Objekte gesammelt, beeindruckende Objekte. Und dann kam das Jahr 1938, das Museum wurde geschlossen und alle Objekte sind beschlagnahmt worden, sind dann in diversen Depots verschwunden und es hat dann gedauert bis ins Jahr 1988. Als Helmut Zilk eigentlich auf dem Höhepunkt der Waldheim-Affäre gesagt hat, wir müssen da jetzt etwas tun, wir setzen ein Zeichen. Okay. Wir als Stadt Wien gründen ein jüdisches Museum und so ist es im Jahr 1988 zur Wiedergründung des Jüdischen Museums gekommen und da eben nicht aus den Reihen der jüdischen Gemeinde, sondern auf Wunsch eigentlich der Stadt Wien. Und wir sind dann, das Haus ist dann eingezogen in das Palais Eskeles, in unser Haupthaus im Jahr 1993. Also wir haben nächstes Jahr ziemlich viele Feiern, nämlich also 25 Jahre Jüdisches Museum und 20 Jahre sind wir im Palais Eskeles zu Hause. Ja, dass wir haben, und das habe ich vorhin kurz erzählt, ich habe ein Haus übernommen, das natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen war. Das Haus hatte ja ursprünglich dem Dorotheum als Auktionshaus gedient und die letzte technische Sanierung war schon viele, viele Jahrzehnte her und wir mussten also ganz dringend die Klimaanlage, die Technik, die Aufzüge sanieren, weil die also schon wirklich also jenseits der Ablauffrist waren. Und so ist es uns gelungen, innerhalb von nur 9 Monaten das Haus komplett technisch zu sanieren. Und wir haben also das Haus wieder eingeweiht am 18. Oktober 2011. Hier sehen wir den Oberrabbiner, der die Mezuzah, das ist das Kennzeichen eines jüdischen Hauses sozusagen, das schlägt man am Türpfosten an und da ist sozusagen das jüdische Glaubensgebet drinnen und das war ein sehr feierlicher Akt und hier sehen Sie den Hinterkopf des Herrn Bundespräsidenten, der da dabei war und das war für uns ein wirklich ganz, ganz wichtiger Tag. Ja. Ja, die jüdische Geschichte in Wien, natürlich die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert zum 20. Jahrhundert, viele, viele wichtige Persönlichkeiten waren in dieser Gemeinde tätig und haben sie geprägt, viele jüdische Gelehrte, Wissenschaftler, Schriftsteller, Künstler, Mediziner, Juristen. Ich habe ein paar natürlich nur aufgelistet. Hans Kelsen, der Schöpfer der österreichischen Bundesverfassung, Musiker, der Sigmund Freud, der Schöpfer der Psychoanalyse etc. Wien hatte um diese Zeit den Ruf einer intellektuellen Weltstadt und das war also auch der jüdischen Bevölkerung und den jüdischen Intellektuellen und Wissenschaftlern zu verdanken. Ja, die Tatsache, dass so viele Wissenschaftler, Intellektuelle, Geisteswissenschaftler diese Stadt geprägt haben, lässt vergessen, dass es neben dem Großbürgertum ja auch die bitterarmen jüdischen Lohnarbeiter gegeben hat, die natürlich einen Großteil der jüdischen Gemeinde ausgemacht haben und natürlich auch durch ihr Aussehen viele natürlich aus dem Osten gekommen, geprägt haben. Und das darf man nie vergessen, weil es natürlich da immer dieses Klischee gibt, die wohlhabenden Juden, aber Wien war tatsächlich geprägt von vielen, vielen zigtausenden Handwerkern, Schneidern, Lohnarbeitern etc. Die jüdische Geschichte in Wien hat schon im Mittelalter begonnen, als sich hier die ersten Juden angesiedelt haben und es ist mit der Zeit und relativ bald eine blühende Gemeinde entstanden, die zu einer der bedeutendsten und größten Gemeinden in Europa gezählt hat. Es haben hier unglaublich interessante und wichtige jüdische Gelehrte unterrichtet und Schriften verfasst, die bis heute Gültigkeit haben und die bis heute neu gedruckt werden. Ja, wir haben ein Exemplar eines wissenschaftlichen Werkes, das ist gerade vor 2 Jahren in Jerusalem neu erschienen und das ist im Mittelalter in Wien geschrieben worden. Im Mittelalter stand in Wien auf dem heutigen Judenplatz eine der größten Synagogen der damaligen Zeit. Um sie herum gab es das jüdische Viertel, das aber kein Ghetto war, sondern es war offen. Die Feste und Feiertage sind im Freien gefeiert worden, so dass die Christen die Feste der Juden eigentlich sehr eng mitbekommen haben und umgekehrt genauso. Ja, also die christlichen Umzüge und so weiter sind von den Juden natürlich genauso wahrgenommen worden und es hat eigentlich ein sehr fruchtbares Miteinander in dieser Zeit gegeben. Und das Interessante, wenn Sie dieses Modell der Synagoge ansehen, wird Ihnen vielleicht auffallen, dass es schon einer Kirche ein bisschen ähnelt. Es ist von Architekten, von Baumeistern gebaut worden, die auch aus der Stephansdomschule, also aus der Dombauschule stammten. Also die haben diese Synagoge damals aufgebaut. Es kam dann das Jahr 1420, als der neue Herrscher Albrecht V. Fand, also es müssen alle Juden aus Wien vertrieben werden und das hat er wirklich perfektioniert und er hat es geschafft, die Gemeinde zu vertreiben und die 200 wohlhabenderen Juden töten zu lassen. Sie sind zum Teil verbrannt worden. Das ist eine Darstellung aus der damaligen Zeit, wo man auf der Erdberger Gänseweide diese Verbrennung sieht. Die Häuser der Juden hat der Herzog Albrecht an seine Freunde verteilt. Die Synagoge ist abgerissen worden und die Steine der Synagoge hat man verwendet, um die alte Universität zu bauen in Wien. Ja, es hat dann sehr lang gedauert, fast ein Jahrhundert, bis wieder sich Juden in Wien angesiedelt haben und 1670 hat es unter Kaiser Leopold I. eine nächste Vertreibungswelle gegeben. Aber durch die Türkenkriege ist hoher Geldbedarf natürlich entstanden und man hat jüdische Kreditgeber nach Wien geholt, Samson Wertheimer oder aus Worms oder Samuel Oppenheimer, also aus Deutschland, hat man sich Juden geholt. Und in dieser Zeit ist auch übrigens die sephardische Gemeinde in Wien entstanden, die türkische Gemeinde in Wien. Diese Gemeinde war auch eine sehr fruchtbare Gemeinde, die sehr viel an neuen Riten und Traditionen nach Wien mitgebracht hat. Von der Gemeinde gibt es also seit 1938 eigentlich niemanden mehr. Da ist die ganze Gemeinde eigentlich leider verschwunden. Das Toleranzpatent, sicher vielen von Ihnen ein Begriff, 1782. Viele Beschränkungen sind damals durch Josef II. Aufgehoben worden. Juden konnten Schulen und später dann auch Bethäuser einrichten. Sie sind in den Adelstand aufgerückt, literarische Salons sind gegründet worden, der Wiener Stadttempel ist erbaut worden. Die Revolution des Jahres 1848 ist von jüdischen Reformen getragen worden und weil wir hier auch Fanny von Arnstein sehen, die ja einen wichtigen Salon in Wien geführt hat. Fanny von Arnstein hat den Weihnachtsbaum nach Wien importiert. Sie stammte ja aus Berlin, aus der Familie Itzig. Und in Berlin war es damals schon, also wer auf sich was gehalten hat, im Großbürgertum hatte einen Baum zu Weihnachten, den man geschmückt hat. Und so gab es im Salon von Fanny von Arnstein am Graben in Wien den ersten Weihnachtsbaum. Ja, dann natürlich vor der Shoah muss man schon sagen, um die Jahrhundertwende, und wir haben es eingangs schon kurz erwähnt, es gab gerade in den Mitte der 1850er, 60er, 70er Jahre großen Zuzug aus Osteuropa. Viele Juden sind nach Wien gezogen. Natürlich Wien, die große Metropole, war ein unglaublicher Anziehungspunkt. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass vor 1938 praktisch jeder zehnte Wiener Jude war. Also das ist schon eine sehr große Gemeinde gewesen, 200.000 Mitglieder diese Gemeinde umfasst. Und dann kam natürlich der Bruch, der große Bruch mit 1938, wo die Gemeinde praktisch ausgelöscht worden ist, wo 65.000 Wiener Juden in der Shoah umgekommen sind und der Rest vertrieben. Überleben in Wien. Unter den wenigen, die überlebt haben, ist mein Vater hier links im Bild und seine Mutter gewesen. Sie waren sogenannte U-Boote in Wien versteckt und ich wollte auch dieses Bild Ihnen nicht vorenthalten. Ja, die jüdische Gemeinde in Wien nach der Shoah, nach dem Holocaust, hat aus sogenannten Displaced Persons bestanden. Also Wiener Juden gab es ja kaum. Wenige, die hier in Wien, wir sind ja heute nicht in Wien, überlebt haben. Und die meisten Juden, die hier gestrandet sind, waren Überlebende der Shoah oder halt Leute, die versteckt waren von verschiedensten Orten. Und da ist dieses Wort Displaced Persons eingeführt worden für alle Menschen eigentlich, die Flüchtlinge waren in dieser Zeit. Man hat sie zusammengefasst in Wien, aber an vielen anderen Orten in Österreich. Und zu Beginn war eigentlich die Idee, besonders der Amerikaner, man muss die Juden sozusagen aufteilen auf ihre Nationalitäten. Also die polnischen Juden waren mit anderen polnischen Flüchtlingen zusammen, die ungarischen mit ungarischen Flüchtlingen etc. Und das hat dann manchmal dazu geführt, dass Opfer und Täter zusammen in einem Lager waren. Ja? Und das waren natürlich sehr unschöne Szenen. Und dann haben die Amerikaner, die eigentlich den guten Vorsatz hatten, sie wollten nicht Juden wieder in eigene Lager zusammenfassen, haben dann Displaced Persons Lager für Juden eingerichtet und diese Bilder stammen aus dem Rothschild-Spital in Wien. Ja, die Jahre nach der Shoah waren eigentlich geprägt dadurch, dass die Juden in Österreich nicht wirklich willkommen waren. Es hat sich quer durch alle politischen Schichten gezogen. Eigentlich dieses bleibt eigentlich lieber weg und wir wollen nicht wirklich jetzt wieder eine jüdische Gemeinde haben. Es hat sich aber dann doch wieder eine jüdische Gemeinde gegründet. 1952 sehen wir hier den früheren Oberrabbiner Akiba Eisenberg bei einem Besuch in Mauthausen. 1948 natürlich auch ein wichtiges Jahr, die Staatsgründung Israels. Und Theodor Herzl, der ja in Döbling am Friedhof begraben worden ist, hat in seinem Testament geschrieben, wenn es je einen Staat Israel geben wird, dann möchte er dort begraben werden. Und 1948 nach der Staatsgründung ist er seine Leiche exhumiert worden und er und seine Familie sind dann überführt worden nach Israel. Das war also auch ein ganz wichtiger Staatsakt eigentlich, auch für den Staat Israel natürlich. Wenn man bedenkt, in dieser Zeit nicht willkommen, jemand wie Arnold Schönberg zum Beispiel hat sich bemüht damals um die österreichische Staatsbürgerschaft, er wäre gern zurückgekommen, das war damals nicht möglich, er hat auch sein Haus nicht zurückbekommen. Also es hat dann eigentlich bis zu unserem Bundeskanzler Warnitzki gedauert, der dann die Mitschuld Österreichs sehr deutlich ausgesprochen hat. Hier war sein legendärer Besuch in Israel, in Jerusalem, hier mit dem Bürgermeister Teddy Kollek, der ja auch ein ehemaliger Wiener war. Ich durfte bei diesem Besuch mit dabei sein und ich werde seine Rede wirklich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Wichtigste an dieser Reise für mich war, dass ich ihn begleiten durfte, als er in ein jüdisches Altersheim gegangen ist, in ein Altersheim, das mit Altösterreichern, wie man so schön sagt, also mit Emigranten, wo lauter Emigranten aus Österreich dort gewohnt haben und er ihnen eben damals angeboten hat, die österreichische Staatsbürgerschaft. Und das war auch sehr ergreifend, weil viele gesagt haben, schauen Sie, jetzt bin ich 90 Jahre oder ich bin 85, ich hätte das gerne vor 20, 30 Jahren genommen, ich wäre sehr, sehr gerne wieder nach Österreich zurückgekommen. Vielleicht für meine Kinder, aber für mich nicht mehr. Ja, also das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Besuch und ein ganz wichtiger Eindruck. Ja, wir kommen zum Heute. Auch nach der Shoah gibt es jetzt eine wirklich sehr lebendige jüdische Gemeinde in Wien. Eine kleine, wenn man dann denkt an die 200.000 von 1938, ist es jetzt natürlich eine minimal kleine Gemeinde. Aber eine Gemeinde, die sehr vielfältig ist, die vor allem durch die Zugwanderung aus der Sowjetunion geprägt ist. Hier haben wir übrigens wieder einen Chanukka-Leuchter, weil wir gerade eingangs davon gesprochen haben. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft, die die Gemeinde heute sagen kann und oft öffentlich auch sagen kann, ist, dass es den Nazis nicht gelungen ist, diese Gemeinde ganz auszurotten, sondern es gibt wieder eine jüdische Gemeinde in Wien, eine sehr, sehr facettenreiche und sehr, sehr schöne Gemeinde. Und das ist eigentlich auch der große Grundsatz für mich im Jüdischen Museum zu zeigen, natürlich nicht nur die reiche Geschichte in Wien, die reiche jüdische Geschichte, die fruchtbare jüdische Geschichte in Wien, die Tradition, die Religion, sondern auch das heutige Leben in Wien zu zeigen. Und wir machen sehr viele Veranstaltungen, zum Beispiel hier der jüdische Chor. Das ist nicht bei uns im Haus, sondern im Konzerthaus. Aber der jüdische Chor ist zum Beispiel bei uns aufgetreten und das war also auch ein sehr, sehr schöner Abend. Und wir versuchen in diesen Veranstaltungen das jüdische Leben greifbar zu machen und das werden wir jetzt nächste Woche wieder tun, wenn wir jeden Nachmittag bei uns im Haus Chanukka-Kerzen zünden und wir also die Wienerinnen und Wiener einladen, mit uns gemeinsam das Chanukka-Fest zu feiern. Und das war also letztes Jahr schon sehr, sehr schön. Ja, die Gemeinde hat heute 8.000 Mitglieder. Sie besteht zu einem großen Teil aus Menschen, die nicht in Wien geboren sind, sondern von woanders hierher gekommen sind, nach Wien gekommen sind. Natürlich jetzt schon in der zweiten und dritten Generation und hauptsächlich aus den Kronländern der Monarchie und natürlich in den 1970er Jahren sehr stark durch die Öffnung, die Möglichkeit aus der Sowjetunion auszuwandern. In den 1970er Jahren gab es ja eine Phase, wo die Sowjetunion erlaubt hat, dass Juden nach Israel auswandern und viele sind dann eigentlich in Wien hängen geblieben oder aus Israel wieder zurückgekommen, weil sie einfach dort mit dem Land sich nicht so vertraut gefühlt haben wie eigentlich in Wien. Ja. Die Gemeinde ist ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Wir haben eben jetzt gerade durch diese Zuwanderungswelle Juden aus Gegenden wie Usbekistan, Tadschikistan, Georgien, Aserbaidschan und die machen die Gemeinde jetzt auch so lebendig und so bunt, weil jede Gruppe aus ihrem Herkunftsland ihre Tradition, ihre Riten, ihre Gesänge mitgebracht hat, auch ihre Kleidung mitgebracht hat und das ist natürlich sehr, sehr spannend zu sehen. Vielleicht noch ein Punkt, also auch das im Jahr 1938 im November-Pogrom in der sogenannten Reichskristallnacht sind ja auch alle Synagogen zerstört worden. Hier sehen wir ein Bild, wie es heute aussieht, dort wo früher der türkische Tempel stand. In der Mitte sehen Sie das Bild, wie der Tempel ausgesehen hat von außen, ein Bild auch von der Innenraumgestaltung und ganz rechts, wie es heute dort aussieht. Ja. Und das Schöne ist aber nichtsdestotrotz, dass wir versuchen, an diesen Plätzen auch Erinnerungsplaketten anzubringen, aber dass in dieser Gegend gerade dort sich wieder eine jüdische Gemeinde und ein jüdisches Zentrum gebildet hat. Wir haben also von bis, ja, wir haben von Ezra das psychosoziale Zentrum, wir haben das jüdische Berufsbildungszentrum, jüdische Schulen, Sozialeinrichtungen, Kultur, Sportvereine wie die Hakor, den Fußballclub Maccabi. Und das Interesse ist, glaube ich, recht groß, sehr groß eigentlich, wenn wir zum Beispiel hier ein Bild der Tel Aviv Beach sehen. Das ist also jetzt im Sommer ein unglaublicher Anziehungsort für junge Menschen geworden, die sich da treffen am Donaukanal, wo es israelisches Essen gibt, israelische DJs mit Musik. Also das ist für Jugendliche und junge Leute heute ein absoluter Hotspot. Und man sitzt am Donaukanal im Sand, ja, und es ist wirklich ein ganz schönes Erlebnis. Also es ist meistens nicht so heiß wie in Tel Aviv, aber es ist ja zumindest ein schöner, man kann sich ein bisschen hineinversetzen. Ja, eine Gruppe junger Juden hat den Salon Vienna gegründet. Das ist eine ganz spannende Diskussionsveranstaltung, die an wechselnden Orten abgehalten wird. Das war im Jüdischen Museum das linke Bild, rechts unsere Zeitschrift Nu. Es gibt viele jüdische Zeitschriften und man sieht zum Beispiel auch in der Arbeit bei Nu, wie groß das Interesse ist zwischen, also auch für die jüdische Kultur, für das jüdische Leben, und das ist, glaube ich, ganz spannend. Ja, der zweite Bezirk eben, früher wurde der zweite Bezirk Matzesinsel genannt, weil die meisten Juden dort gelebt haben. Und dort sind wieder koschere Geschäfte eingezogen, die koschere Bäckerei, der koschere Fleischhauer. Also jüdisches Leben ist wirklich dort sehr, sehr sichtbar geworden. Natürlich auch das jüdische Leben, das durch die Orthodoxie geprägt ist. Die Orthodoxie natürlich die unsere Religion, wie in jeder anderen Religion, die Orthodoxie trägt die Tradition weiter. Ja, die lebt natürlich streng nach den Riten, wiewohl natürlich die Orthodoxie im Judentum im Wiener Judentum eine ganz, ganz kleine Gemeinschaft ist. Ja. Aber das ist so ein spannendes Bild, finde ich auch, das stammt aus unserer derzeitigen Ausstellung, über die erzähle ich dann ein bisschen später. Das ist zu Pesach, da werden Mazot gebacken, und ich finde, dieses Bild könnte auch aus dem Mittelalter stammen, weil man lebt in dieser Gemeinde eigentlich genau wie damals. Ja. Ja, immer wieder werden wir gefragt, wie kann man in Wien als Jude leben? Vielleicht werden wir nachher auch ein bisschen darüber diskutieren. Besonders werde ich das gefragt, wenn ich in Amerika bin. Natürlich war ich für den ORF in Amerika in einer Zeit, die für Österreich sehr prägend war, nämlich während der gesamten Waldheim-Diskussion. Und da war natürlich ständig die Frage, wie ist denn das dort? Ja, weil natürlich wurde also in den Medien ein Bild von Österreich dargestellt, dass man das mit der Realität überhaupt nicht standgehalten hat. Ja. Und wir leben natürlich in Wien und in Österreich ein ganz wunderbares Leben im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wo es tatsächlich Verfolgungen gibt von Juden. Aber natürlich kommt es auch in Wien immer wieder zu Dingen, die uns nicht freuen, wie wenn ein Rabbiner von Fußballfans beschimpft wird und die Polizei schaut zu, dann stimmt uns das schon nachdenklich, das muss ich sagen. Eines der sehr positiven Erlebnisse, das wir hatten, war vergangenes Jahr die European Maccabi Games. Das ist sozusagen die jüdische Sportolympiade, und das ist ein sehr, sehr spannender Sport, eine große Sportveranstaltung, wo 2000 jüdische Sportler aus der ganzen Welt nach Wien gekommen sind und gemeinsam Wettkämpfe abgehalten haben. Und für uns war es sehr ergreifend, diese Eröffnungszeremonie auf dem Rathausplatz, wenn dann die israelische und die österreichische Fahne zusammen waren und Sportler aus der ganzen Welt, also jüdische Sportler aus der ganzen Welt über diesen Rathausplatz gegangen sind, dann war das für uns ein Tag, der uns eigentlich als Österreicher, als österreichische Juden sehr, sehr glücklich gemacht hat. Ein wichtiger und vielleicht der wichtigste Ort für uns, und da komme ich jetzt zu den Ursprüngen des Judentums in Wien zurück, ist der Judenplatz. Der Judenplatz beherbergt natürlich nicht nur heute das Shoah-Mahnmal, sondern auch das Lessing-Denkmal. Also da gibt es ganz, ganz viel auf diesem eigentlich kleinen Platz, wo wir zum Nachdenken angeregt werden. Da ist unser Museum, unser zweiter Standort, den wir seit dem Jahr 2000 dort haben. Ich glaube, die wenigsten von Ihnen werden wissen, dass die Initiative für dieses Mahnmal, das es heute am Judenplatz gibt, von Simon Wiesenthal stammte. Simon Wiesenthal hat sich sehr dafür eingesetzt, dass es in Wien ein Denkmal gibt für die ermordeten Juden, für die in der Shoah ermordeten Juden. Und er war eigentlich der Initiator dessen, dass man das auf dem Judenplatz macht. Ja, der Judenplatz, der eben das Zentrum des jüdischen Lebens war. Und als dieses Mahnmal gebaut wurde, hat man die Fundamente der ehemaligen Synagoge entdeckt. Und das war natürlich unglaublich spannend, ja, dass das entdeckt worden ist. Und wir haben, die Stadt hat dann lange diskutiert, was machen wir, lässt man den Platz offen, wie macht man diese Fundamente zugänglich. Und dann wurde beschlossen, dass ein Museum geschaffen werden soll, ein Zugang eben, um diese Ausgrabungen zu besuchen. Und das ist, wo wir jetzt seit dem Jahr 2000 unser zweites Haus haben, unser zweites Museum. Und für mich ist das ein unglaublich wichtiger Platz. Also ich komme dann vielleicht noch ein bisschen im Detail darauf zurück. Wieder Chanukka. In diesen Fundamenten werden wir nächste Woche die Chanukka-Kerzen entzünden. Das ist der Rabbiner, der dort in dem Haus gibt es ja eine aktive Synagoge, die Misrachi. Das ist der Rabbiner, der Misrachi, Rabbiner Pardes. Und wenn wir da unten stehen in diesen Fundamenten und an diese Gemeinde denken, an diese starke Gemeinde und an deren tragisches Ende eigentlich, dann ist das also ein sehr spirituelles und wichtiges Erlebnis für uns. Und dass wir das erleben dürfen, dafür bedanken wir uns wirklich immer. Ja, der Judenplatz heute, auch ein spannender Platz eben in unserem Museum. Einen Stock drüber, im ersten Stock ist eben die Misrachi-Synagoge, wo jeden Tag Gottesdienste stattfinden. Natürlich der große Freitagabend, Samstagvormittag. Und einen Stock drüber ist die Bnei Akiva, das ist ein jüdischer Kinder- und Jugendclub. Das heißt, am Judenplatz haben wir alles, die Vergangenheit bis ins Mittelalter datierend, die Gegenwart und auch die Zukunft, also alles auf einem Platz. Ja. Ja, und für uns gibt es also einfach nichts Schöneres, als dort dieses Leben zu beobachten, auch zu sehen, wie viele Menschen zum Judenplatz kommen und eigentlich auch dieses Mahnmal besuchen und dort auch innehalten. Und manche setzen sich auch auf das Mahnmal drauf, das finden wir ganz okay, weil auch die Schöpferin, die Rachel Whiteread, das so wollte, aber viele Leute setzen sich dann rauf und rauchen und trinken und essen und das ist etwas, wo ich noch immer nicht sehr gut damit umgehen kann. Ja,
ich stelle meine Fragen alle nach. Ja.
Ja, okay. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit, aber Sie müssen mich bitte einbremsen, wenn ich zu ausufernd bin. Ja, ganz wichtig ist, wenn wir an die Erinnerung denken, wie werden wir mit dem Holocaust, mit der Shoah umgehen, wenn alle Zeitzeugen gestorben sind. Und das ist ja leider Gottes nicht mehr fern. Also es ist ja wirklich so, wie vermittelt man das jungen Menschen? Und wir haben im Jüdischen Museum ein Objekt, das mir ganz wichtig ist und darum habe ich Ihnen das mitgebracht. Es ist eine Schachtel, eine eigentlich relativ unscheinbare Schachtel, ein Pappkarton. Die Schachtel hat aber eine unglaublich berührende Geschichte. Sie stammt von der Familie Bial, eine Familie mit einem Kind, eine jüdische Familie. Es kommt das Jahr 1938. Das Mädchen Lilly ist damals 12 Jahre alt und die Eltern erfahren, dass sie mit einem Kindertransport nach England mehr oder weniger in Sicherheit gebracht werden kann. Und die Kinder durften damals nur einen kleinen Koffer mitnehmen und Lilly sagt ihren Eltern, dass sie sich ein paar Sachen wünscht, nachgeschickt zu bekommen. Also das Poesiealbum und das Mensch ärgere dich nicht und Fotos von ihren Klassenfreundinnen etc. Und die Eltern packen die Schachtel und werden aber abgeholt und deportiert und die Schachtel verlässt also Wien nicht. Die Schachtel kommt erst viel später dann in die Kultusgemeinde. Die Kultusgemeinde übergibt sie dann dem Jüdischen Museum und dann beginnt die Recherche nach dieser Lilly Bial und sie wird erst im Jahr 2004 gefunden in Großbritannien. Sie wollte nicht mehr nach Wien zurück, weil alle ihre Verwandten ermordet worden sind, ist also in England geblieben. und wollte auch eigentlich die Schachtel nicht mehr haben. Also sie hat nur in das Tagebuch ihrer Mutter hineingeschaut und hat gesagt, die Schachtel gehört ins Museum und so ist die Schachtel jetzt bei uns. Und ich muss sagen, diese Schachtel ist auch so ein wichtiges Instrument für uns, für junge Menschen, die zu uns kommen, für Schulklassen, dass sie wirklich hier anhand dieses Schicksals, dieses Mädchens, dass sie auch sehen und nachvollziehen können, was da passiert ist und wie es ihr auch gegangen sein muss. Also ich denke mal, was man dann mit zu ihr gekommen ist und diese Schachtel ihr gebracht hat, das muss ja unglaubliche Emotionen ausgelöst haben. Ja. Also das ist für uns ganz wichtig, daran natürlich auch zu erinnern und das ist eigentlich auch so der Hintergedanke, natürlich auch bei allen unseren Ausstellungen alles auch in die Gegenwart umzulegen und zu versuchen, aber auch daran zu erinnern, was hier verloren gegangen ist in Wien und durch die Shoah. Daran erinnern wir jetzt gerade mit unserer aktuellen Ausstellung, die sehr, sehr, sehr spannend ist. Und wenn Sie nach Wien kommen, möchte ich sie Ihnen wirklich ans Herz legen. Es gab vor 1938 außergewöhnlich viele jüdische Fotografinnen. Das resultierte daher, dass die Universitäten sich um die Jahrhundertwende für Frauen geöffnet haben und eine der ersten Hochschulen, die Frauen zugelassen hat, Frauen durften ja bekanntermaßen nicht studieren, war die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt und viele jüdische Mädchen, weil im Judentum Erziehung was ganz Wichtiges ist, sollten natürlich auch die Mädchen studieren, haben ihre Töchter auf die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt geschickt und so ist es entstanden, dass wirklich viele jüdische Frauen auch Ateliers hatten, also überwältigend viele. Und wir sind diesen Frauen auf die Spur gegangen. Einige sind ja weltberühmt, Madame Dorat oder Trude Fleischmann. Mit 1938 hat das total geendet. Es gab keine Ateliers mehr, natürlich keine jüdischen Fotografinnen. Und wir sind den Weg dieser Frauen weitergegangen, haben herausgefunden, was sie in der Emigration gemacht haben. Zum Beispiel in Holland gibt es die Maria Austria, die hieß Maria Österreicher, eine Wiener Jüdin. Und heute heißt es in Holland, sie ist die berühmteste holländische Fotografin und kaum jemand weiß, dass sie eine Wienerin ist. Ja. Und das ist so toll, dass wir das zeigen können und dass man auch sehen kann, wie viel und Großartiges da von jüdischen Frauen in Wien geleistet worden ist. Die läuft bis Anfang März, läuft diese Ausstellung. Wir haben eine kleine Ausstellung über das Rothschild-Spital. Ich habe schon ein bisschen davon erzählt. Das war das Displaced Persons Camp. Auch eine spannende Ausstellung, ein deutsch-jüdischer Fotograf, der 1947 für die New York Times in Wien war und dieses Spital, also dieses Flüchtlingslager hat fotografieren sollen. Und wir haben von seiner Witwe die Fotos bekommen und die geben auch unglaubliche Einblicke in diese Zeit. Also sehr, sehr spannend. Und dann haben wir am Judenplatz, eben in unserem zweiten Haus, die Fotografien, die ich Ihnen zum Teil jetzt gezeigt habe. Eine sehr, sehr schöne Ausstellung, die das heutige Leben in Wien zeigt. Und da haben wir angeknüpft an eine Ausstellung, die wir vor 16 Jahren gezeigt haben. Die hieß damals Heute in Wien. Das waren Fotos von berühmten Fotografen Harry Weber. Und wir haben gesagt, wir schauen uns jetzt einmal an, wie es heute aussieht. Und das sind sehr, sehr spannende Spaziergänge, die Josef Polleros unternommen hat und kuratiert hat die Ausstellung Frau Dr. Peterle, die heute mit mir hierher gekommen ist. Ja, vielleicht zu mir persönlich ein paar Worte. Ich entstamme aus einer ziemlich wilden Mischung aus Juden, Katholiken und Kommunisten und daher ist meine Identität war für mich immer sehr vielschichtig, muss ich sagen. Aber für mich war eigentlich immer klar, dass ich meine jüdischen Wurzeln, das ist mein Fundament. Ja, das war mir immer klar. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich diesen Weg zum Judentum mit diesen vielen Ecken und Kanten durchlebt habe. Und ich versuche mich auch da immer weiterzubilden und ich gehe jede Woche zu Shiurim, zu Lehreinheiten, zum Oberrabbiner und das ist für mich auch also ganz, ganz wichtig und das ist ich lerne auch noch jede Woche was dazu. Also es gibt keinen Moment, wo ich da nicht rausgehe und was Neues mitnehme. Das ist unsere Hochzeit, die Hochzeit von meinem Mann und von mir. Das war die Bat Mitzwa meiner Tochter. Die jüdische Tradition, die Feste im Jahreskreis, das ist ein essentieller Bestandteil heute unseres Lebens und es ist ganz wichtig, dass wir uns an diese Feste und an die Erinnerung, also erinnern an die Ereignisse in der jüdischen Geschichte. Und mir ist wichtig, dass meine Kinder wissen, woher kommen die Feste, was sind die Ursprünge, denn wenn ich mir anschaue und diese Umfragen anhöre, dass heute Kinder in Österreich nicht wissen, warum man Ostern feiert oder was ist der Ursprung von Weihnachten. Da frage ich mich bitte, geben Eltern ihren Kindern nichts mehr weiter? Mir ist das ganz wichtig und ich glaube, meine Kinder genießen das auch sehr, dass wir jeden Schabbat gemeinsam feiern, dass wir die jüdischen Feiertage begehen. Jetzt freuen sie sich schon natürlich auf Chanukka und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ja. Also da ist auch noch ein Foto von der Bat Mitzwa von meiner Tochter. Das ist, haben wir gefeiert am Ende des Schabbat. Und zum Ende des Schabbat gibt es eine spezielle Zeremonie, wo man, und darum riechen wir da alle an diesen Gewürzdosen. Am Ende des Schabbat riecht man an diesen Gewürzdosen. Meistens sind Gewürznelken drinnen. Das stammt auch noch aus biblischen Zeiten. Gewürznelken waren damals ein besonderer Wohlgeruch. Und man riecht dran am Ausgang des Schabbat, also am Samstag am Abend, um sich sozusagen diesen Feiertag in die Woche mitzunehmen, ja. Und das war eben der Beginn der Bat Mitzwa meiner Tochter und das, ja, haben wir sehr schön begangen. Das Pessachfest ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Fest und ich komme da zum Abschluss dazu. Das ist das Fest, wo wir uns erinnern an den Auszug aus Ägypten. Und bei diesem Fest lesen wir die Geschichte des Auszugs aus Ägypten. Es gibt wie bei jedem jüdischen Fest dazu ein üppiges Essen natürlich mit traditionellen Speisen. Aber das Wichtige und deshalb habe ich es an den Schluss gestellt, zu Pessach sagen wir Le Dor Vador. Man soll von Generation zu Generation die Geschichten und die Erinnerungen weitergeben. Ja. Und das ist etwas, das ich für sehr wichtig erachte, das im Museum natürlich eine wichtige Rolle spielt, aber auch für mich persönlich. Und daher habe ich das da an den Schluss gestellt. Geschichte und Gegenwart zu verbinden, mir ein großes Anliegen im jüdischen Museum, aber auch in meinem persönlichen Leben. Spannende Begegnungen zu ermöglichen, dadurch neue Impulse zu setzen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das aufeinander zuzugehen heute. Ja, und damit möchte ich eigentlich jetzt schließen und ich kann nur sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das Video.
Ja, ich habe noch einen kleinen Film mitgebracht, den zeigen wir im Museum auch. Er dauert knapp 8 Minuten und zeigt so die Feste in einem jüdischen Leben. Also das Begräbnis haben wir ausgelassen, aber alles Freudige bis dahin sozusagen. Und man sieht auch vielleicht in diesem Film, es ist nur mit Musik, die verschiedenen Strömungen, die verschiedenen Kulturkreise, die es heute in der jüdischen Gemeinde gibt. Und ich lasse sie mit diesen Bildern allein, sagen wir mal, haben wir mal helfen. Ich lasse es jetzt mit diesen Bildern allein.
Und dann gibt es die Fragen.
Yeah.
ist der erste Haarschnitt mit 3 Jahren. Da werden den Buben zum ersten Mal die Haare geschnitten. Da beginnen sie auch zu lernen. Und das ist eigentlich so der Wandel vom Kind zum Schüler. Ab 3 lernt man. Und da ist es jetzt natürlich schon der nächste Schritt, die Bar Mitzwa mit 13 Jahren, wo man dann sozusagen als Erwachsener gilt, zur Torah aufgerufen wird und alle Verpflichtungen eigentlich auch hat, wie ein Erwachsener.
מתוך אהבה אני בא אליכם וכל שאומר לכם אהובים ברוכים אתם לאלוקים באתי היום
Da lesen die Buben zum ersten Mal aus der Tora an diesem Tag zur Bar Mitzwa. Also was hier getragen wird, ist die Tora, das ist die Bibel, die ist kein Buch, sondern die wird auf einer Rolle geschrieben, weil das Jahr auch rund ist und in einem Jahr liest man die gesamte Tora und sie ist so heilig, man darf sie nicht mit den Fingern berühren, daher nimmt man diesen Zeigestab und sie ist in Hebräisch geschrieben und die Buben müssen daraus lesen, da müssen natürlich sehr viel lernen. Das ist meine Tochter übrigens gerade. Die Mädchen zünden zu ihrer Bat Mitzwa die Kerzen an, wie sie es am Freitagabend zu Hause auch machen. Und viele Mädchen halten auch eine Rede oder lesen auch einen Teil aus der Esther-Rolle zum Beispiel. Und da sieht man auch, sie sehen die verschiedensten Stufen. Da gibt es Mädchen, die sind sehr bedeckt angezogen und dann wieder andere ganz locker. Also auch, ja, wie halt die Gemeinde sehr bunt gemischt ist. Und dann immer der Rabbiner segnet die Kinder am Schluss der Zeremonie.
לברך אתכם למחוק את הדמעות להמתיק את יומכם
Ja, und weil die Buben und Mädchen so viel lernen müssen zur Bar Mitzwa und Bat Mitzwa, bringen sie nachher ein großes Fest. Und das sind jetzt die, sozusagen, die ein bisschen Einblicke in die Feste und auch in die verschiedenen Traditionen, von sehr religiösen Familien bis eigentlich eben gesehen. Der Unterschied ist da sehr, ganz gewaltig. Wichtig bei den Festen wird immer dazu feiern, der auf einem Sessel oder in die Höhe gehoben, denn er ist da an dem Tag wie ein König oder eine Königin und so wird er auch gefeiert. Also bei den Hochzeiten und bei Mitzwa, mit Bat Mitzwa sitzt man auf dem Sessel oben und wird herumgetragen. Der Zeremonie steigt man bei der Hochzeit auf ein Glas. Das soll auch zeigen, das ist alles zerbrechlich. Auch an so einem Tag soll man sich erinnern, Tempel ist zerstört worden, die Juden haben auch viel mitgemacht. Auch an diesen fröhlichen Tagen erinnern wir uns daran. Das ist die Einweihung sozusagen in der Tora. Also eine Tora zu schreiben ist sehr aufwendig. Das muss ein spezieller Schreiber, muss eine Tora schreiben und er darf sich überhaupt nicht verschreiben. Es muss wirklich ganz, ganz genau geschrieben sein und das kostet natürlich viel Geld und das heißt, sie stiften oft Familien im Andenken einen Verstorbenen und dann wird diese Tora sozusagen eingeweiht und dann wird sie durch die Straßen getragen und das ist also auch ein, passiert natürlich nicht sehr, sehr oft, aber wenn, gibt es dann ein ganz, ganz großes Fest und das ist auch was sehr Wichtiges. Ja, und dadurch, dass die Tora so heilig ist, wird sie auch geschmückt mit einer Krone wie eine Königin und eben auch angezogen mit einem Tora-Mantel oder in dem Fall in dieser bukharischen Tradition, also auch mit einem silbernen Gerüst sozusagen, auch mit einer silbernen Verkleidung. Das war's jetzt schon.
Dankeschön. Wir eröffnen die Fragen. Also bitte um ein Handzeichen. Die Karina wird das Mikro reichen. Ich sehe schon zwei Herren, ganz im Eck und dort. Bis das Mikro dort ist, stelle ich eine Frage. Es ist momentan ca. 8000 Personen, sagen Sie, umfasst die Gemeinde. Jetzt haben wir ein sehr traditionelles und sehr persönliches Bild von Ihnen gesehen. Das ist auch ein praktizierendes Leben. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das? Wie viele praktizieren wirklich? Wie erweitert man auch diese Gemeinde, wo ich ja weiß, dass das eines der Ziele ist? Und wo sind vielleicht auch Grenzen? Also viele Fragen auf einmal.
Also ich glaube, die Orthodoxie, habe ich ohnehin schon gesagt, die Orthodoxie ist natürlich ein verschwindend kleiner Teil. Aber natürlich ist das ein sehr sichtbarer Teil der Gemeinde, weil man sozusagen sie an ihrer Kleidung gut erkennt. Aber es ist ein kleiner Teil der Gemeinde. Der überwiegende Teil ist nicht religiös. Und Sie haben auch gesehen, also es gibt die verschiedensten Ausprägungen und Ausformungen. Und diese Feste werden sehr, sehr intensiv gefeiert sozusagen, weil das auch etwas ist, was man machen soll. Man soll sich auch auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Und da sparen natürlich Familien schon viele Jahre, dass sie sich so ein großes Fest leisten können. Es gibt aber natürlich auch ganz bescheidene Feiern. Und das feiert dann auch jeder nach seinem Verständnis. Ja. Aber wichtig ist das Religiöse, für gerade jetzt die Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa, dass das wirklich, das steht im Vordergrund und die Belohnung sozusagen ist dann das Fest mit dem Essen etc.
Okay. Ich stelle meine anderen jetzt mal hinten nach. Bitte schön, Kali.
Ich habe mit Wehmut festgestellt, dass weder in diesem Film noch in Ihrem Vortrag die alte Sprache des Jiddischen mit einem Wort erwähnt wurde. Stirbt das allmählich aus oder ist es schon ausgestorben?
Also es stirbt glücklicherweise nicht aus, aber natürlich die wenigsten sprechen heute noch Jiddisch. Also eben in der Orthodoxie wird es noch gesprochen, also auch gerade in der chassidischen Bewegung. Und mein Mann spricht Jiddisch, also wenn wir in Israel sind und wir fahren in das orthodoxe Viertel, weil dort kaufen wir immer unsere Devotionalien, sage ich, wenn wir brauchen Kerzenleuchter oder jetzt für Schabbat gibt es spezielle Deckerln, damit man das Brot zudeckt, bevor man den Segen über das Brot spricht, das kaufe ich dort ein und da spricht selbstverständlich mein Mann Jiddisch mit dort den Verkäufern, aber es ist leider wird das, also es gibt noch ja, auch Zeitungen, die in Jiddisch geschrieben werden. Und Jiddisch ist ja in hebräischen Buchstaben zum Beispiel wird geschrieben, aber es ist, man liest es dann wie, also es klingt dann wie Deutsch, ja. Also es ist ja natürlich geprägt durch die Aschkenasim, durch die Menschen, die auch hier in diesem deutschen Sprachraum gelebt haben. Und dadurch wurde die Sprache geprägt und leider gibt es nur mehr ganz wenig davon.
Wenn ich noch eine zweite Frage stellen dürfte, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war das Thema Assimilation ein ernsthaftes Thema. Das hat den Juden nichts genutzt. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass heute eher die gegenteilige Richtung eingeschlagen wird. Also weg von Assimilation hin zur Bekennung zu seinen Wurzeln und zu seiner Eigenart. Habe ich den richtigen Eindruck da?
Das kommt darauf an, wo Sie hinschauen. Natürlich ist in Amerika Assimilation das große Thema, ja. Also Ehen auch zwischen Juden und Nichtjuden, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube, dort ist die Assimilation einfach gang und gäbe, ja. Also dort gibt's auch wie hier wenig Orthodoxie und immer weniger Orthodoxie. Aber natürlich gibt es auch diese gegenteilige Bewegung, also Menschen, die sich zum Judentum wieder hinwenden und dann auch sehr traditionell leben. Das gibt's auch. Das gibt's auch verstärkt. Auch junge Leute aus Amerika, die jetzt nach Israel auswandern und die da dann plötzlich sehr orthodoxes Leben leben und sich neu aufgehoben fühlen. Ja. Das gibt's auch. Aber ich denke, gerade wenn man in die USA schaut, wo natürlich große jüdische Gemeinden leben, ist die Assimilation schon ein Riesenthema. Ja.
Dort hinten, bitte.
Frau Sperrer, zwei Anliegen an Sie. Ich habe zur Gemeinde vor einem Jahr die Zeitschrift Wiener erscheint, monatlich 4 Buchstaben gesandt bekommen. Für mich eine grandiose Zeitung. Politik, jüdisches Leben in Wien. Wirklich, wirklich grandios. Bitte Sie um 2, 3 Sätze dazu. Zweite Bitte. Diese Woche im Falter ein Interview mit dem Arik Brauer. Und zum Schluss erzählte er einen jüdischen Witz. Unsere ist die schönste. Ich bitte Sie um einen jüdischen Witz. Und die dritte Bitte geht an den Kepler Salon. Ich habe vor einer Woche im Wiener Künstlerhaus Kino die Filmpräsentation von Kurt Bratz, der Franitzky, gesehen. Ein grandioser Film. Rudi Gelbert, der Mann auf dem Balkon, war einer der Vorfilme. Bitte ladet Franitzky hierher ein.
Ich werde es versuchen. Sehr gerne.
Ja, Arik Brauer, Arik Brauer, der jüdische Witz, Arik Brauer, wenn Sie es nicht gesehen haben im ORF, den Film von Helene Maimann über sein Leben, es war grandios, also unbedingt nachschauen, wir werden ihn auf die TVT-Seite im Jüdischen Museum stellen, also wenn Sie auf unsere Homepage gehen, wir werden das versuchen, Frau Dr. Peterle, bitte erinnern Sie mich, dass wir es so schnell wie möglich auf unsere Homepage stellen. Ein grandioser Film, jüdischer Witz. Wir planen im Übrigen unsere nächste Ausstellung ab März, eine Ausstellung über den jüdischen Humor. Ja, da werden Sie ganz viele Witze hören. Mir ist jetzt gerade nur der eingefallen, den wir vorhin erzählt haben. Was ist der Unterschied zwischen einer jüdischen Schwiegermutter und einem Terroristen? Mit Terroristen kann man verhandeln. Ich hab's gut, weil ich habe keine Schwiegermutter.
Und die erste Frage noch zu der Zeit.
Ja, dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Ja, es ist eine Zeitschrift der Gemeinde. Es gibt mehrere. Es gibt auch das Nu, an dem schreibe ich mit. Also ich hoffe, dass Sie auch ein Nu-Leser sind sozusagen. Nur haben wir das Nu sozusagen im Eigen- und billigst Verlag gegründet, weil wir natürlich nicht so viel Geld haben. Und wir würden gerne auch so eine tolle Zeitung machen wie das Wiener, aber da steckt natürlich viel mehr Geld dahinter.
Aber es gibt auch eine schöne Webseite dazu, zum Nu. Ja. Da ist viel Inhalt drauf. Bitte schön.
Wie wichtig ist Gläubigkeit für die Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde? Wenn man da hineingeboren wird, wenn man eine jüdische Mutter hat, das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, kann man dann auch der jüdischen Gemeinde als bekennender Agnostiker oder vielleicht sogar Atheist angehören?
Ganz, ganz sicher, das knüpft an das, was wir vorher besprochen haben. Und man ist Jude, egal ob man gläubig ist oder nicht. Ja, also das ist... steht einmal so fest.
Ich glaube, da war eine da. Entschuldigung. Dame ganz in der dritten Reihe. Ich gebe Ihnen das Mikrofon, komme von hinten zu Ihnen durch. Dankeschön.
Gibt es auch Rabbinerinnen in Wien?
Es gab eine Rabbinerin in Wien, die Frau Goodman-Tau, aber ich glaube, sie ist jetzt nicht in Wien, sondern ich müsste jetzt lügen, entweder in Großbritannien oder in den USA. Aber im Prinzip gibt es keine Rabbinerin in Wien. Sie ist, glaube ich, vor einigen Jahren weggegangen und kommt nur mehr sporadisch. Ja.
Wenn Sie Fragen haben, bitte ein Zeichen an mich, ganz im Eck, eine Dame. Bitte schön.
Ich wollte noch fragen, wie Sie persönlich eigentlich zum Thema Beschneidung stehen.
Ich habe einen Sohn und mein Sohn ist beschnitten. Natürlich ist es für eine Mutter nicht einfach, 8 Tage nach der Geburt, wo man gerade eine Geburt hinter sich gebracht hat, den Sohn beschneiden zu lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich nicht einmal, ich habe nicht einmal eine Sekunde drüber nachgedacht. Ja. Mein Sohn ist auch nicht im Spital beschnitten worden, sondern sozusagen, es war ein orthodoxer Beschneider bei uns. Und natürlich war mir bei dem Gedanken, dass jetzt das Kind, das ich gerade unter großen Schmerzen geboren habe, dass dem, was unter Anführungszeichen angetan wird, da denkt man natürlich sehr drüber nach. Aber ich muss sagen, das ist sowas von sang- und klanglos über die Bühne gegangen und auch verheilt innerhalb von kürzester Zeit. Es ist im Judentum eine Vorschrift, an der ich nicht rütteln wollte und auch mein Mann natürlich nicht, aber das muss auch, es ist ein Gebot, es ist ein Torah-Gebot, es steht in der Bibel und ist eines der wichtigsten Gebote. Ja. Dieser Bund, der zwischen Gott und Abraham geschlossen worden ist, durch die Beschneidung. Ja. Und daran konnte und wollte ich nicht rütteln, dass es darüber auch gegenteilige Meinungen gibt, natürlich auch unter Juden, das bleibt jedem selbst überlassen und das muss dann auch jeder mit sich selbst ausmachen. Ja.
Der Herr Niemann, genau.
Sie haben gesagt,
ich kann das nur so persönlich beantworten.
Mittelalter in der großen Wiener Gemeinde hat es sehr viele reiche Juden gegeben, auch viele arme Juden. War damals schon eine Hilfe organisiert von den Reichen an die Armen damals und wie schaut das jetzt aus?
Also im Judentum ist Geben etwas ganz Wichtiges. Das ist auch eine religiöse Vorschrift und Pflicht, Tzedakah zu geben, also Fürsorge und zu spenden. Das ist im Judentum das Um und Auf. Und es gibt und gab, und das haben wir haben auch im Museum ganz tolle Objekte. In jedem jüdischen Haushalt gibt es sogenannte Tzedakah-Boxen, also so Schachteln, wo man Geld reinwirft und die sind für verschiedenste Institutionen gedacht. Es gibt sogar eine Vorschrift, wie viel seines Einkommens man geben sollte. Das ist auch eine biblische Vorschrift, stammt natürlich noch aus der damaligen Zeit und ist auf heute nicht so genau umzulegen, aber es ist eine ganz, ganz große Pflicht. Und es gibt natürlich auch Einrichtungen, ich habe es vorhin genannt, zum Beispiel Ezra oder Fürsorgeeinrichtungen, die sich genau darum kümmern, weil natürlich gibt es heute in der Gemeinde genau wie früher auch bedürftige Menschen. Ja.
Verzeihung, aber meine Frage ist nicht jetzt direkt mit diesem Thema jetzt verbunden. Ich interessiere mich sehr auch für Auslandspolitik und eines davon ist zum Beispiel Ungarn. Und in Ungarn ist derzeit eine Regierung an der Macht, die betreibt ja aus meiner Sicht diktatorische Politik und zum Teil auch irgendwie fremdenfeindlich. Wie sehen Sie das? Also wie ist das schlecht oder da gibt es ja, glaube ich, kaum internationale Kritik?
Ich denke schon, dass es internationale Kritik gibt, starke internationale Kritik. Ich glaube, dass es auch medial sehr stark transportiert wird, was in Ungarn passiert. Also brauchen Sie nur die Zeitungen zu lesen. Und gerade, glaube ich, heute oder gestern war eine große Demonstration in Budapest gegen eben diese Ausschreitungen und gegen diese Aktivitäten, die da gesetzt werden von Jobbik. Ja. Und es wird thematisiert, also es weiß wirklich, ich glaube, es sprechen die Leute sehr, sehr oft offen an. Also ich glaube, es ist eben ganz im Gegenteil, ja. Es ist auch die EU nimmt es ständig zum Anlass, Kritik zu üben an Ungarn, ja.
Die Dame in der dritten Reihe.
Eine Frage bezüglich der Kopfbedeckung der jüdischen Männer. Mir ist schon aufgefallen, dass sie erstens unterschiedlich ist, die Kopfbedeckung, und dass sie nicht alle tragen. Hängt das mit der Religiosität zusammen?
Absolut. Da sind wir genau beim Thema. Die Kopfbedeckung ist auch eine Vorschrift. Man soll den Kopf immer bedeckt haben, weil man eben seinem Schöpfer nicht ohne Bedeckung entgegengehen soll. Und es ist natürlich auch da eine Frage des jetzt des der Orthodoxie, also die chassidischen Juden, die tragen einen Stramel, das sind diese Pelzhüte oder eben die schwarzen Hüte und dann die Kippa, das Käppchen sozusagen. Auch bei der Kippa gibt es Abstufungen. Ja, in Israel weiß man ganz genau, wer welche Farbe oder es gibt gehäkelte Kippot, die getragen werden, und da weiß man schon ganz genau, wer woher, aus welcher religiösen Strömung kommt, wenn man sich ein bisschen auskennt. Ja.
Also ist es schon ein Ausdruck der Frömmigkeit, ob jemand, sage ich mal, generell eine Kopfbedeckung hat oder nicht?
Im Prinzip ja, aber es wäre ein Gebot. Das heißt, jeder gläubige Jude muss eigentlich eine Kippa tragen oder dann einen Hut in der Steigerung oder einen Stramel, je nach Tradition. Aber die Kopfbedeckung ist eigentlich Vorschrift. Wenn man nicht gläubig ist, trägt man keine Kopfbedeckung, keine Kippa, keinen Hut.
Und ist die Kopfbedeckung auch anlassgebunden? Zum Beispiel bei kirchlichen, bei gläubigen Veranstaltungen? Oder wie sieht das aus?
Im Prinzip ist es so, wenn man in die Synagoge geht, muss jeder Mann seinen Kopf bedecken. Ja? Oder auch, wenn man nach Yad Vashem geht, das ist die große Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, dort ist es einfach Pflicht, dass man eine Kopfbedeckung aufsetzt. Ja? Das muss sein.
Das muss sein.
Wenn es der Herr hat noch eine Frage, dazwischen stelle ich eine Frage. Sie sind ja katholisch erzogen, sprich auch in katholische Schule gegangen und erst sehr spät konvertiert. War diese Erziehung oder dieser Zwischenschritt für Sie wichtig? Warum nicht früher?
Der Zwischenschritt hat ganz persönliche Gründe, aber euch, nachdem wir unter uns sind, kann ich auch hier offenlegen. Ich hatte gleich nach der Matura, weil ich zu studieren begonnen habe, einen nicht-jüdischen, kann ich schon sagen, langjährigen Lebensabschnittspartner. Das war ein Tiroler, der fand das überhaupt nicht irgendwie passend und nicht wichtig und fand überhaupt Religion ist also ganz ein Unfug. Und mir war es aber wichtig, und als wir uns getrennt haben, habe ich das dann endlich vollzogen, was ich schon lange vorher machen wollte.
Ja. Bitte schön.
Wie sieht es im Jugendum aus mit dem Verhältnis Frau zu Mann? Gleichstellung Frau und nicht, oder wie ist das?
Das ist jetzt ein Thema, da können wir wahrscheinlich viele, viele Stunden drüber reden. Im Prinzip ist es so, dass die jüdischen Männer die Pflicht haben, ihre Frauen glücklich zu machen. Ja, jetzt in jeder Beziehung, ich möchte jetzt nicht weiter ausführen, was ich damit meine. Aber natürlich, wenn wir jetzt auch über das Thema Rabbinerinnen sprechen, dann ist es natürlich so ähnlich auch wie in allen anderen Religionen, dass es gerade in der Orthodoxie da also nicht wirklich viel Spielraum gibt. Aber ich muss schon dazu sagen, dass jüdische Frauen und jüdische Mädchen im Laufe der Jahrhunderte, seit Beginn eigentlich der jüdischen Geschichte, immer gebildet worden sind. Ja? Also jüdische Mädchen mussten lesen und schreiben können, ja? Während rundherum halt in anderen Religionen Mädchen nicht in die Schule gegangen sind und keine Bildung bekommen haben, ist es im Judentum so, nachdem die Frauen für die Einhaltung der Kaschrut, des koscheren Lebens verantwortlich sind, mussten sie die Speisegesetze minutiös kennen und dadurch mussten sie natürlich lesen und schreiben können, damit sie auch aus der Bibel herauslesen können, was sie kochen dürfen und was nicht, zum Beispiel nur. Ja. Also das ist einmal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung und das ist schon ein wesentlicher Unterschied.
Da hinten gibt es noch eine Frage. Entschuldigung,
ich muss mich umdrehen. Fragen, gibt es da Fixpunkte, die Sie immer besuchen? Das wäre die eine Frage. Und die andere, kochen Sie auch koscher?
Fixpunkte, die ich immer besuche, meinen Sie jetzt auch? Ja, in Israel. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also natürlich versuche ich jedes Mal, jetzt besuche ich natürlich ständig alle Museen, das ist klar. Aber also wir haben sehr viel Familie und das sind natürlich unsere jetzt persönlichen Fixpunkte. Aber ich versuche doch in Jerusalem zur Klagemauer, das ist schon eigentlich ein Fixpunkt für mich bei jeder Reise. Bei der letzten, ich war gerade vorige Woche, ist es sich nicht ausgegangen, aber es ist schon etwas, was ich immer versuche zu machen. Zum koscheren Leben. Schwierig beim koscheren Leben ist natürlich das Fleisch. Wenn man vegetarisch lebt, ist es nicht so dramatisch. Man muss halt versuchen, also auch pflanzliche Fette zu verwenden. Und ich esse praktisch kein Fleisch. Ich koche für meine Kinder Fleisch und da nehme ich koscheres Fleisch. Und wir trennen, wenn wir Fleisch haben, natürlich Milch und Fleisch. Also wir vermischen nicht milchig und fleischig, aber also jetzt, ich habe keine zwei Herde und ich habe keine zwei Kühlschränke und keine zweimal Abwasch. Das müsste man nämlich, wenn man es ganz streng hält, natürlich haben. Aber ich habe ein eigenes Geschirr für fleischig und für milchig und ich habe eigene Töpfe für fleischig und für milchig. Und jetzt wahrscheinlich in vielen katholischen Haushalten gibt es auch das Milchreinderl, wo man sich gar nicht fragt, wieso hat man denn eigentlich ein Milchreinderl? Weil man auch noch im Hinterkopf hat, dass man einfach das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen soll, ja. Und daher kommt das und ich glaube, das ist auch etwas,
was viele Sachen gehen verloren oder das Wissen wird nicht weitergegeben. Bitte schön.
Wie sprechen jüdische Eltern mit ihren Kindern über die Traumata, die das jüdische Volk in der Geschichte erlitten hat? Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Also gerade in nach der Shoah, also wir sind alle damit aufgewachsen. In der einen oder anderen Form haben wir es mitbekommen. Bei meinen Kindern ist es so, dass ja jetzt in der dritten Generation, vierten Generation viel, viel mehr auch schon angesprochen wird. Und ich zum Beispiel meinen Vater ganz aktiv aufgefordert habe, aufzuschreiben für meine Kinder, was er erlebt hat. Und auch wenn wir in Israel sind bei den Verwandten, dass sie das erzählen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir nur an diesen Geschichten einfach diese ganze unfassbare Tragödie dieser 6 Millionen nachvollziehen können. Ja. Ich war mit der Schule meines Sohnes in Auschwitz vor 2 Jahren und das waren natürlich durchwegs nicht jüdische Kinder, die mit waren auf dieser Reise. Und ich habe die jüdischen Kinder in der Klasse gebeten, dass sie eine Liste mitbringen an Verwandten, die ermordet worden sind. Und in unserer Familie sind das sehr, 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 sehr viele und vor allem viele Kinder und Jugendliche. Und mein Sohn hat dann vorgelesen, auch bei jedem Kind und bei jedem Jugendlichen, wie alt er oder sie war, als er umgebracht worden ist. Und die Familie meines Mannes stammt aus Krakau, das heißt, die sind wirklich alle direkt nach Auschwitz verschickt worden. Und das war für die Kinder, die mit waren, für die Jugendlichen, das so haben sie eigentlich erst nachvollziehen können, was da passiert ist, ja, weil wenn man diese Zahl von 6 Millionen hört, das ist so abstrakt, das ist für keinen Menschen nachvollziehbar. Okay. Und nachher haben sie gesagt, das ist Wahnsinn, dass Sammy so viele Verwandte verloren hat und das hat einen unglaublichen Diskussionsprozess ausgelöst. Ja.
Das ist der schwierige Teil der Geschichte. Bitte schön da hinten.
Zwei Fragen wieder oder zwei Inserate. Die österreichisch-israelische Gesellschaft kennen Sie vielleicht. Ricky Schmitz und Susi Schacket, Inserat an das Publikum, www.oig.at, geben auch eine sehr gute Zeitung, Shalom, heraus und suchen natürlich Mitglieder. Zweite Frage, die österreichischen Freunde von Yad Vashem, kennen Sie vielleicht, Frau Sperrer, die sind in Linz zu Hause, die machen grandiose Veranstaltungen, bitte schaut auch auf die Homepage. Und gefährliche Drogen, es kommt keine dritte Wortmeldung mehr. Danke.
Wir sind ja leider schon ein bisschen im Zeitdruck. Die Frau Sperrer muss ja leider wieder retour. Dementsprechend, wenn es noch eine Frage gibt, eine können wir nehmen es aus Zeitgründen in Nähe.
Ganz kurz, ist das ein Thema Israel-Palästina, ist das ein Thema bei den Juden in Wien? Wie zugehörig fühlen Sie sich und ist das dieser Konflikt, der herrscht, ist das ein Thema?
Ganz großes Thema nächster Abend, versprochen. Nein, aber natürlich haben wir immer im Hinterkopf, dass wenn's wirklich brennt, ist Israel das einzige Land, das Juden wahrscheinlich aufnehmen wird. Ja, das hat man als Jude, glaube ich, jeder irgendwie im Hinterkopf. Ja, ob er jetzt Israel und der heutigen Regierung kritisch gegenübersteht oder das irgendwie, glaube keiner findet das toll, aber Es ist natürlich immer im Hinterkopf, dass es der Rettungsanker ist. Ja.
Ich bitte jetzt alle, die noch Fragen hätten, ich bin nicht so enttäuscht zu sein. Wir sind froh, dass Sie hier sind und hier waren. Herzlichen Dank, Frau Spera, für den spannenden und sehr persönlichen Abend. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Danke für die Einladung.
Jetzt machen Sie. Also. Vielen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Wenn Sie Fragen an Frau Spera haben, das Angebot steht, dass wir die Fragen weiterleiten. Bitte gerne ein E-Mail an uns, damit Sie einfach. Genau. Ich darf nur kurz mich auch bedanken, dass Sie hier waren. Nächsten Montag geht es weiter. Da haben wir die Managerin des Jahres, die Annette Klinger, bei uns zu Gast. Die Gastgeberin wird die Christine Heiden sein. Und wir werden jetzt das aufbrechen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Wiedersehen.